Um Welten besser.
Euer Umweltpodcast mit Frieda
und Lia. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Um Welten besser, eurem Umweltpodcast. Es freut uns, dass ihr wieder dabei seid bei diesem spannenden Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich nachhaltige Landwirtschaft und Solawi. Das ist eine etwas rätselhaft klingende Abkürzung. Da müssen wir natürlich gleich mal gucken, was es damit eigentlich auf sich hat. Frieda, was ist denn Solawi? Was verbirgt sich dahinter?
Den Begriff Solawi, den hat der ein oder andere von euch bestimmt schon mal gehört. Und das bedeutet solidarische Landwirtschaft. Ein Hof oder eine Gärtnerei versorgen eine Gruppe von Menschen in der näheren Umgebung mit Lebensmitteln. Das kann Gemüse sein, das kann Obst sein, aber auch tierische Produkte. Und im Gegenzug stellt die Gruppe die nötigen auch finanziellen Mittel für die Lebensmittelerzeugung zur Verfügung. Also alle Beteiligten teilen sich die Verantwortung, aber auch das Risiko, eben die Kosten und natürlich die Ernte.
Genau, und wir haben uns das auch mal ein bisschen angeschaut. Da gibt es auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Solawi-Gruppen. Also einerseits ist es häufig so, wie Frieda gerade gesagt hat, dass es eine Kooperation mit einem Bauernhof gibt oder einer Gärtnerei. Aber zum Beispiel in Trier ist die Solawi auch so organisiert, dass es einfach ein Gemeinschaftsgarten ist, den die Solawi-Gruppe dann zusammen bewirtschaftet. Das heißt, die Gruppe gärtnert da, baut ihr eigenes Gemüse an und jeder aus der Gruppe bekommt dann eben auch Anteile.
Genau. Das hat eben Vorteile für alle, und zwar für die Landwirtschaft, da die Betriebe dadurch mehr Planungssicherheit erhalten und unabhängig vom Markt wirtschaften können. Und die Mitglieder, die binden sich eben für ein Jahr in einem Solawi-Betrieb und zahlen dort diesen monatlichen Beitrag. Und sie helfen bei den Mitmachtagen auf dem Hof. Sie werden auch in die Entscheidungen mit einbezogen, was ganz wichtig ist. Und am Ende natürlich haben beide was davon, denn die Mitglieder erhalten regelmäßig den Ernteanteil. Und der besteht je nach Jahreszeit und Angebot der Solawi aus Gemüse, Obst und eben manchmal auch aus Tierprodukten wie zum Beispiel Käse oder Milch, aber auch Brot oder Säfte. Und die Höfe stecken nicht so viele Finanzmittel in die Werbung, da sie feste Abnehmer haben.
Woher kommt denn diese Idee eigentlich? Ist das eine Erfindung von deutschen Kleingärtnern, die gerne zusammen gärtnern wollen? Oder wo sind die Ursprünge von der Solawi?
Tatsächlich entstand das Konzept in den 1960er Jahren in Japan. 20 Jahre später ist das dann in die USA rübergeschwappt. Das nennt sich dort Konzept der Community Supported Agriculture, also kurz CSA. Und den ersten Solawi-Hof, den gab es 1988 in Deutschland, in Fuhlenhagen bei Hamburg. Seit 2019 gibt es auch eine Solawi in Frankfurt. Wir haben uns mit ihnen getroffen zu einem Interview und in dem Interview erzählen uns Doris und Christiane einerseits natürlich über ihre solidarische Landwirtschaft in Frankfurt und sie geben uns auch Tipps über nachhaltiges Gärtnern. Also hören wir mal rein.
Ich habe mich heute mit Doris und Christiane von der solidarischen Landwirtschaft in Frankfurt verabredet. Wir werden jetzt gleich immer die Abkürzung Solawi benutzen, weil das kürzer ist. Könnt ihr vielleicht erstmal kurz für alle, die noch nie davon gehört haben, erklären, was man bei der solidarischen Landwirtschaft macht?
Die solidarische Landwirtschaft ist in unserem Fall inzwischen eine Gruppe von 100 Menschen bzw. 100 Haushalten, die sich an einem Hof beteiligen, und zwar am Birkenhof in Egelsbach, und da direkt von diesem Hof Gemüse und zum Teil auch Eier beziehen, und zwar festgelegt für ein ganzes Jahr, von Januar bis Dezember. Das ist ja wie so eine Art Abonnement für diese 12 Monate. Und in den 12 Monaten bekommen wir Gemüseanteile, ja, die eben ungefähr für 2 erwachsene Menschen ausreichen. Und es wird das geerntet, was eben gerade reif ist, was wir vorher dann auch so ein bisschen mit dem Hof abstimmen, was angebaut wird, was viele auch gerne haben möchten. Und ja.
Und was ist der solidarische Aspekt daran?
Dass wir den absichern. Ne? Also dass wir bezahlen jetzt nicht für ein Kilo Kartoffeln, sondern wir sagen, du kriegst einen festen Anteil jeden Monat. Und dafür kannst du so, damit kannst du arbeiten, damit kannst du produzieren. Und wir zahlen den Anteil auch, wenn es jetzt halt ein paar weniger Kartoffeln gibt oder ein paar weniger Möhren, Wir sichern sozusagen das ab, das Wetter, was die klimatischen Verhältnisse so herbringen. Das sichern wir eben auch ab durch unseren Beitrag, indem wir eben nicht direkt das Gemüse kaufen, sondern halt sagen, wir geben dir sozusagen Geld in die Hand zum Arbeiten.
Ist das dann auch an bestimmte Bio- oder bestimmte Vorgaben geknüpft, wie der Anbau da erfolgt?
Also das ist sozusagen bei jeder Solawi natürlich ein bisschen anders, aber in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass das ursprünglich mit der Solawi Darmstadt angefangen hat und wir haben da auch Einfluss genommen und haben gesagt, wir wollen unbedingt, dass du nach Biorichtlinien anbaust. Er hat das vorher schon getan und ist aber inzwischen den Schritt gegangen Richtung Zertifizierung, also ist also jetzt auch Bioland zertifiziert. Das heißt also, ne, das ist auch so eine Wechselbeziehung mit dem Landwirt, dass man eben sagt, na, wir möchten das aber auch, dass es wirklich ökologisch angebaut wird, dass eben auch das Saatgut aus schon oder die Pflanzen schon aus ökologischem Anbau kommen und nicht nur, dass ökologisch bewirtschaftet wird und das eben in dem Fall durch die Zertifizierung gegeben. Aber ich glaube, fast die meisten Solawis, die es so gibt, haben auch diesen ökologischen Aspekt, ne? Also eben einfach wenig oder keine Pestizide verwenden und oder auch sogar einem bestimmten Verband angehören, der eben bestimmte Richtlinien vorgibt für den biologischen Anbau.
Ich habe auch schon von Solawi-Gruppen gelesen, wo auch alle gemeinsam dann in den Solawi-Garten gärtnern. Ist das in Frankfurt auch so?
Ja, wir haben Mitarbeitstermine zweimal die Woche, am Freitagabend und am Sonntag. Und da wird halt immer vorher geguckt, dass sich die Leute eintragen, damit es halt genügend sind. Also so ab 3 oder 4 macht das der Arno dann schon auch, ne? Also bei 1 oder 2 Leuten, da ja, lohnt sich das dann nicht, ne? Aus Frankfurt fahren, glaube ich, gar nicht so viele hin. Die Darmstädter, die sind da in diesem Fall etwas aktiver, die also vom selben Birkenhof ihr Gemüse beziehen. Aber von uns fahren halt auch immer wieder Leute hin. Und ansonsten gibt es so im Verlauf des Jahres dann größere Treffen auf dem Hof, zum Beispiel das Erdbeerfest. Aber also es ist ja schon auch gewünscht und viele fragen auch danach. Sie wollen natürlich auch den Hof ja, sehen und wie das Gemüse angebaut wird. Die Mitarbeit steht bei uns nicht so im Fokus.
Wenn man bei der Solawi mitmachen möchte, also wenn man auch solche Ernteanteile bekommen möchte, wie funktioniert das dann? Muss man irgendwo Mitglied werden oder kann man sich einfach anmelden oder was muss man da tun?
Wir machen immer im Herbst, also so ja im November, eine Anmelderunde und gleichzeitig dazu gibt es eine Bieterrunde, weil das ist auch noch ein Aspekt von der Solidarität bei der ganzen Angelegenheit, dass wir bei dieser Anmeldung dann ein Jahresbudget haben. Also das gibt uns der Landwirt, also er stellt das selber auch vor, also seine ganzen Ausgaben, die er dann im kommenden Jahr vermutlich also haben wird. Und dieses Geld muss halt dann bei der Bieterrunde mit gleichzeitig Anmeldung dann zusammenkommen. Das heißt also, Menschen mit weniger Geld und Einkommen, die können dann einen niedrigeren Betrag da auch reingeben und andere eben ein bisschen mehr. Und das findet dann halt anonym statt. Und wenn das beim ersten Anlauf nicht zusammenkommt, also dieser Gesamtbetrag, dann gibt es eine zweite Runde. Und dann hat das aber auch meistens im zweiten Anlauf dann schon bei uns auch geklappt. Und damit einher geht noch eine Anmeldung in im Verein Solidarische Landwirtschaft einher.
Was würdet ihr denn sagen, ist der Beitrag der solidarischen Landwirtschaft zur Nachhaltigkeit?
Also dass es diese wirtschaftlichen Zwänge ein bisschen rausnimmt. Also es ist halt nicht so, dass man sagt, die Karotten, also so wie ein Großhändler, der sagt, die Karotten, die dürfen aber nur so und so viel kosten und du musst für so und so viel produzieren und dem es also völlig egal ist sozusagen, ob das Wetter jetzt gut oder schlecht ist, ja. Der zahlt einen bestimmten Preis pro Kilo und der Bauer muss gucken, wie er das hinbekommt. Und das führt natürlich dazu, dass eben viel mehr Düngemittel eingesetzt werden, also vielleicht unnötig bewässert wird, also dass man eben einfach viel mehr Ressourcen verbraucht, ja, um dieses Ziel irgendwie zu erreichen, ja, egal unter welchen Mitteln, ob es Massentierhaltung ist oder sonst was. Das sozusagen versuchen wir eben da rauszunehmen, dieses Risiko. Und dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit, Böden viel nachhaltiger zu bewirtschaften, also viel mehr langfristiger, eben nicht so eben die Düngung besser anzupassen an die Böden, den Boden erlauben, zum Beispiel eine Humusschicht aufzubauen, überhaupt erst eben auch diese Idee mit den Insekten, dass man da eben mehr Biodiversität hat. Also das sind halt alles so Aspekte und eben auch dieses Wirtschaften nach den entsprechenden Richtlinien. Also das ist sozusagen ja der Hintergrund und das der Beitrag auch zur Nachhaltigkeit. Auch das Regionale natürlich, ne? Das Obst, das ist regional, das kommt direkt vom Feld. Es wird nicht weit durch die Gegend gefahren. Die Erdbeeren, die sind jetzt nicht aus Spanien und wurden auf irgendwelchen Plastikfolien gezüchtet, sondern die sind halt von hier vor Ort, von Egelsbach. Das ist nicht weit nach Frankfurt. Also das kommt halt auch dazu. Also dieses, ne, und diese Nähe zum Bauen, dass man dieses Verhältnis auch überhaupt mal hat. Das hat ja auch was, diese menschliche Beziehung, die kommt ja auch mit rein. Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur die Umwelt, sondern auch die Menschen untereinander.
Und ein Aspekt noch dazu ist, dass wir halt ganz viel Verpackungsmittel auch sparen. Ne? Also einmal die kurzen Wege und die Gemüse kommen ja in wiederverwendbaren großen Kisten. Und die Mitglieder, die sich dann abholen, ihre Anteile, die wiegen das selbst ab in der Verteilstation und bringen sich dann ja selber Körbe, Beutel, was auch immer mit. Die meistens wiederverwendet werden. Also wir haben da ganz, ganz wenig Verpackung.
Ja, jetzt haben wir ja auch schon viel über nachhaltiges bzw. umweltfreundliches Anbauen und Pflanzen gesprochen, unter anderem. Da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Man kann ja auch bei sich, wenn man einen eigenen Garten hat oder einen Balkon, auch Obst und Gemüse zum Beispiel heranziehen oder andere Sachen pflanzen. Was würdet denn ihr vorschlagen, wenn man versucht, es möglichst nachhaltig und umweltverträglich zu machen, auf was man da achten sollte?
Also erstmal, also das Nachhaltigste ist eigentlich immer, also Samen zu kaufen, also samenfeste Sorten möglichst. Also da gibt es ja auch einige Anbieter hier direkt in Hessen, die sowas anbieten. Und das ist schon mal ein Ansatz. Also da brauche ich viel weniger Verpackung. Ich brauche keine Töpfchen. Ich kann das zum Beispiel man kann es in alten Eierschalen züchten oder direkt einfach ins Beet säen. Ne? Also wenn ich selber einpflanze und dann vielleicht sogar den Samen dann wieder ernten kann später bei den Tomaten oder so zum Beispiel, das ist natürlich das nachhaltigste Konzept überhaupt. Das ist schon mal der Anfang, würde ich sagen. Natürlich kann man anfangen mit weniger, also torffreie Erde zu verwenden auf jeden Fall oder ja, eben auch darauf achten, wo das jetzt herkommt. Na, also wenn man jetzt Pflanzen direkt kauft, da gibt es ja auch Unterschiede. Sind es regionale Pflanzen, sind es biologisch gezüchtete Pflanzen? Na, also vieles kommt halt tatsächlich aus Riesenbetrieben und wird mit viel Düngemittel, mit viel Energie, auch Licht und so weiter, dann so hoch gepimpt, damit das im Frühjahr schön aussieht und man das direkt einpflanzen kann. Da muss man halt immer sich überlegen, woher kommt es, welche Wege hat es schon hinter sich. Ne? Oder gucke ich vielleicht lieber vor Ort irgendwie beim Bauern oder so, die ja zum Beispiel dann auch manchmal so Pflänzchen anbieten, vorgezogene. Das ist natürlich schon viel nachhaltiger, als wenn ich mir irgendwo im Supermarkt die Sachen hole. Ne?
Gibt es denn auch für Pflanzen, also wenn man sich jetzt auch mal irgendein Gebüsch oder einen Baum oder sowas in seinen Garten pflanzen will, und vielleicht schon eine gewisse Größe am Anfang gerne hätte, weil man das vielleicht als Sichtschutz möchte oder so, gibt es da auch so eine Art Biosiegel oder sowas dafür, wo man dann einfach zuverlässig weiß, okay, das wurde jetzt irgendwie umweltverträglich herangezogen?
Also im Palmengarten gibt es zum Beispiel immer so eine Veranstaltung, Grüne Börse, da sind unter anderem auch Biogärtnereien dabei, die dann auch ihre Pflanzen da anbieten. Machen die immer im März. Kann natürlich, ja, das ist vielleicht dann weniger nachhaltig, auch Sachen online bestellen, aber es gibt auf jeden Fall ganz, also zertifizierte, wirklich so, also ich kenne es jetzt hauptsächlich von Bioland, tatsächlich zertifizierte Büsche in allen möglichen Varianten und Formen. Und was ich halt auch sehr wichtig finde, ist eben zu schauen, was für eine Pflanze ist es und welchen ökologischen Wert hat die. Von NABU und BUND gibt es ganz tolle Pflanzlisten auch, wo steht, welche Pflanzen sind halt besonders nachhaltig, welche Büsche und Sträucher sind empfehlenswert für Insekten, für Vögel und so weiter. Also das sollte man, ne, gerade wenn man was Neues anschafft, dann kann man sich daran schon orientieren auch ganz gut.
Eine Frage zum Heimgärtnern habe ich noch, und zwar, wie sieht es denn aus mit so Düngen und Insekten- oder Schädlingsschutz? Sollte man das eurer Meinung nach am besten ganz lassen, um die Insekten zu schützen, oder gibt es da auch irgendwie verträgliche Formen, wo die Insekten vielleicht nicht sterben dran, sondern nur ferngehalten werden? Was würdet ihr dazu sagen?
Naja, das Genialste ist eigentlich, dass man dafür sorgt, dass auch die Nützlinge da sind, die sich dann eben von den Insekten ernähren. Ne? Also ob das jetzt so die kleinen Marienkäfer sind oder die Ohrwürmer oder natürlich auch die vielen Vögel, die sich ja davon ernähren. Und ja, also im Grunde so die ganze Nahrungskette sich anzuschauen. Und wenn man das hinkriegt, ist natürlich perfekt. Ne?
Ja, das Stichwort auch, also so wie Doris sagt, so Biodiversität, ne, im eigenen Garten schaffen, eben eine Hecke, wo die Vögel vielleicht sein können oder dann auch mal irgendwie was stehen lassen auf dem Boden. Also nicht alles, nicht die nackte Erde, sondern da vielleicht ein bisschen mulchen und gucken, dass es Bodendecker gibt, dass da halt vielleicht auch mal einen Vogelnistkasten aufhängen oder es gibt ja auch so Insektennistkästen, so, da muss man auch genau schauen, welche man da nimmt und sich halt kundig machen. Nicht alle sind da geeignet, aber halt, dass man halt auch ein paar Blühpflanzen anbaut, die für die Bienen interessant sind oder für irgendwelche Insekten oder Büsche einpflanzt, die für irgendwelche Vögel interessant sind. Das macht halt am meisten aus. Und man kann natürlich auch, wenn man jetzt sagt, die Schnecken und so weiter, dass man dann hochbeet, dann braucht man schon kein Schneckenkorn und hat trotzdem nicht so die Schnecken oder man sieht sie rechtzeitig. Das ist natürlich so eine Sache, wenn man, ne, der perfekt getrimmte Garten, wo alles perfekt wächst, das ist halt kein Naturgarten. Also man muss vielleicht schon ein paar Abstriche beim Ertrag dann auch machen. Ne? Da muss man halt einfach sich selber so ein bisschen ausprobieren. Ne?
Dann danke ich euch ganz herzlich für die vielen Eindrücke und Ideen, die bestimmt der oder die ein oder andere zu Hause auch schon mal in Teilen zumindest hoffentlich anwenden kann. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, wir wollten uns noch für die teilweise nicht ganz so gute Tonqualität des Interviews entschuldigen. Es hat eben manchmal seine Tücken, wenn man Interviews über Zoom auf die Entfernung aufnehmen muss. Also sorry dafür, aber wir hoffen, ihr konntet trotzdem viel aus dem Interview mitnehmen. Wir konnten das auf jeden Fall. Alles, was Doris und Christiane erzählt haben, hat uns sehr zum Nachdenken und auch zum Diskutieren angeregt. Und deswegen wollten wir jetzt ein paar Aspekte aus dem Interview nochmal genauer anschauen und nochmal aufgreifen. Was wir uns zum Beispiel noch gefragt hatten, war, wie viel Geld man denn so ungefähr einplanen muss, wenn man sich bei einer Solawi beteiligen will. Frieda, du hast da ja noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Was hast du da rausgefunden?
Also der monatliche Beitrag orientiert sich an den geplanten Jahreskosten des Hofes. Und das sind häufig ca. 50 bis 100 Euro pro Mitglied im Monat. Und dafür kriegt man eben diesen wöchentlichen Ernteanteil. Die Menge für den Ernteanteil ist eben saisonabhängig. Im Sommer kann es also deutlich mehr sein, als wenn man dafür im Supermarkt dasselbe einkaufen würde. Im Winter dafür je nachdem auch weniger. Solidarisch bedeutet aber eben auch, dass in vielen Gemeinschaften der Umgang mit den Finanzen dort unter den Mitgliedern geteilt wird. Das bedeutet, wenn jemand nicht so viel geben kann, dann kann er häufig weniger bezahlen als jemand, der sich vielleicht einen höheren Mitgliedsbeitrag leisten kann und somit auch dazu in der Lage ist, etwas mehr zu zahlen. Das kommt aber eben ganz drauf an. Wenn ihr euch für eine Mitgliedschaft in einer Solawi-Gruppe interessiert, dann schaut da auf jeden Fall auf der Website.
Ja, was wir uns auch nochmal genauer anschauen wollten, war, was es mit diesen samenfesten Sorten zu tun hat, wurde ja auch im Interview angesprochen. Und das habe ich mir nochmal genauer angeschaut. Samenfeste Sorten, das bedeutet eben, dass es keine Züchtungen sind, wo verschiedene Arten miteinander gekreuzt wurden, sondern wenn wir jetzt mal das Beispiel Tomate nehmen, dass es eben der natürliche Samen sozusagen ist. Was ist da der Unterschied? Wenn man den natürlichen Tomatensamen nimmt, dann pflanzt man den halt ein, dann kommen da Tomaten raus, dann kann man hoffentlich Tomaten ernten und diese Samen kann man dann wieder einpflanzen im nächsten Jahr und dann kriegt man da auch wieder Tomaten raus und man hat so in jedem Jahr, je nach Wetterumständen entsprechend, dieselbe Ernte. Das heißt, es funktioniert auch mehrere Jahre hintereinander. Man kann die neuen Samen, die man bekommt, immer wieder verwenden. Und das ist eben ein Vorteil gegenüber von hybriden Sorten. Man kann auch sehr häufig dann halt solche Samen kaufen, wo zum Beispiel besonders schöne Tomaten mit besonders ertragreichen Tomaten gekreuzt wurden. Wenn man die dann einpflanzt, dann bekommt man im ersten Jahr ein ganz tolles Ergebnis, weil man kriegt halt wunderschöne Tomaten und davon auch noch richtig viele. Aber wenn man von denen dann wieder die Samen nimmt und die einpflanzt, dann wird man im Jahr danach ein sehr durchwachsenes Ergebnis bekommen. Also deutlich weniger Tomaten zum Beispiel oder nicht mehr so schöne Tomaten. Und das ist natürlich blöd, weil dann muss man sich eigentlich jedes Jahr neue Samen kaufen. Und diese hybriden Sorten, die kann man eben eigentlich echt nur im ersten Jahr, wo man sie dann anpflanzt, überhaupt zu irgendwas gebrauchen. Deswegen sind samenfeste Sorten eben besser, weil aus Sicht der Nachhaltigkeit ist logisch, du kannst sie halt einfach mehrere Jahre, von mir aus auch dein restliches Leben anpflanzen und du wirst jedes Jahr einen Ertrag bekommen.
Ein anderer Aspekt bei der Nachhaltigkeit im Garten sind ja auch Biosiegel. Und man denkt immer direkt, okay, Pflanzen sind grün, also automatisch nachhaltig, aber das ist nicht ganz richtig. Es gibt ja verschiedene Siegel. Lea, worauf sollte man denn da achten, wenn man sich Pflanzen zulegen möchte?
Wir haben praktischerweise bei den Pflanzen eigentlich fast dieselben Siegel wie zum Beispiel auch bei Lebensmitteln. Also falls ihr unsere Folge zur Ernährung noch nicht gehört habt, könnt ihr das gerne noch nachholen. Da werden die auch nochmal genauer besprochen. Also es gibt auch für Pflanzen zum Beispiel das Bioland, das Naturland und das Demeter-Siegel. Und dann gibt es auch noch das MPS-Siegel und das Global GAP-Siegel. Und das ist bei Pflanzen eben auch sehr wichtig, darauf zu achten, weil erstens gibt es viele Pflanzen, wo wahnsinnig viel Energie aufgewendet wird, um die heranzuzüchten. Gerade wenn die ein besonderes Klima brauchen, macht man das oft in Gewächshäusern, die man natürlich dann heizen muss. Kann auch sehr wasseraufwendig sein. Und was auch wichtig ist, ist natürlich, wo die Pflanzen herkommen. Das wurde ja im Interview bereits gesagt. Also es gibt hier viele, vor allem auch Zimmerpflanzen, aber auch andere Gartenpflanzen, die sind eigentlich überhaupt nicht in Deutschland heimisch. Die müssen dann unter großem Aufwand gezüchtet werden, werden teilweise dann in den Tropen irgendwo großgezogen und dann hierher gebracht. Und hier kann man sie dann kaufen. Also auf solche Sachen sollte man auf jeden Fall auch beim Pflanzenkauf achten. Gerade im Bereich Pflanzen haben das, glaube ich, auch viele Leute noch nicht auf dem Schirm, was da eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit so alles schiefgehen kann. Deswegen hier nochmal ein Hinweis darauf, dass man auch hier vielleicht auch in der Gärtnerei lieber nochmal nachfragt, wo kommt denn diese Pflanze jetzt eigentlich her, wie wurde sie gezüchtet, und im Zweifelsfall auch dann besser beim lokalen Bauern oder so mal gucken, ob der vielleicht auch Pflanzen vorgezogen hat, weil es dann auf jeden Fall schon mal in der Region passiert ist. Frieda, du hattest auch noch mal einen Punkt aus dem Interview, der dich ganz besonders zum Nachdenken angeregt hat.
Genau, Stichwort Ernährungsbildung. Spannend finde ich einfach das Konzept natürlich der solidarischen Landwirtschaft. So beschäftigt man sich eben einfach viel mehr mit den Lebensmitteln, die man konsumiert und kauft. Eben nicht nur vom Supermarkt auf den Teller, sondern man erfährt, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, wie viel Arbeit die Bauern haben, um ja, Menschen zu ernähren. Und da so viele Faktoren noch mit reinspielen, die man vielleicht sonst beim Einkauf nicht unbedingt vor Augen hat. Das sind ja zum Beispiel schlechte Witterungsbedingungen, die dann eine schlechte Ernte nach sich ziehen können. Das können zu heiße Sommer sein, zu viel Regen ist auch nicht gut. Ja, so lernt man einfach auch, wie Landwirtschaft funktioniert. Von der Saat sozusagen über die Pflege, bis man dann sich auf die Ernte freuen kann und dann die Sachen essen kann. Und ja, lernt vielleicht sogar noch coole Rezepte, da ja auch der Austausch in den Solawis eine super große Rolle spielt.
Und wenn man nicht in einer Solawi ist, ist es natürlich trotzdem sehr wichtig, dass man sich darüber klar wird, wie wächst eigentlich Gemüse, wie funktioniert der Anbau, wie viel Arbeit ist es auch eigentlich. Das kann man sich auch noch an anderer Stelle angucken. Zum Beispiel finde ich Schulgärten eigentlich ein ganz cooles Konzept. Also es würde mich auch freuen, wenn es viele Schulen geben würde, die so einen Schulgarten haben, wo man dann vielleicht auch einmal in der Woche mit der Klasse hingehen kann, dass man das schon von Kind auf einfach, auch wenn man in der Stadt wohnt und zu Hause vielleicht keinen Garten hat, lernt, wo unsere Nahrung eigentlich herkommt und wie sie wächst. Und wenn man sich sonst für das Thema interessiert, dann gibt es auch manchmal Projekte von Städten, so Gemeinschaftsgärten von Städten oder im Botanischen Garten kann man auch häufig viel darüber lernen. Also schaut euch das ruhig mal an, das ist total interessant und vielleicht findet ihr ja sogar darüber auch nochmal eine Möglichkeit, wie ihr, auch wenn ihr selbst keinen eigenen Garten habt, trotzdem eine Kleinigkeit vielleicht auf dem Balkon oder am Fenster oder so anbauen könnt. Und für besonders interessierte Menschen bieten Gärtnereien oder auch andere Initiativen manchmal auch Kurse an. Eine Freundin von mir hat mir zum Beispiel mal erzählt, dass sie einen Permakulturkurs besucht hat. Da lernt man dann zum Beispiel, wie man auf relativ geringem Raum den Platz so effizient wie möglich nutzen kann, um da viele Sachen trotzdem anzubauen. Das fand ich sehr spannend und ich finde es cool, wenn es solche Angebote gibt. Und hier nochmal der Hinweis darauf, sich einfach mal ein bisschen umzuschauen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man sich da auch weiterbilden kann in dem Bereich.
Ja, absolut. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, solidarische Landwirtschaft, das ist vielleicht auch was für mich, das klingt so spannend, ich möchte mich da mal ein bisschen genauer informieren. Es gibt eine interaktive Karte, da sind alle Solawis in Deutschland aufgelistet und die findet ihr unter www.solidarische-landwirtschaft.org. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, ob auch eine Solawi in eurer Nähe zu finden ist.
Die Karte haben wir euch auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Und wenn man jetzt keine Anbaumöglichkeit im eigenen Garten hat oder keine Solawi in der Nähe ist, dann hat man natürlich trotzdem auch eine Möglichkeit, regionale Biobauern und nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen, indem man nämlich Gemüsekisten bestellt. Und Frieda, du hast dich nochmal umgeschaut, gerade im Raum Frankfurt, was es da für Möglichkeiten gibt.
Ich finde, es ist eine super coole Sache, wenn man regional und saisonal einkauft und somit auch die Landwirte in seiner Umgebung unterstützt. Und es gibt einen Lieferservice für Bioprodukte in Südhessen zum Beispiel. Den findet ihr unter www.diegemüsekiste.de. Es gibt in Mainz, in der Rhein-Main-Umgebung, die Frische Post. Aber was ich auch besonders cool finde, sind Retter. Krummes Obst und Gemüse landet oft nicht im Handel, sondern tatsächlich im Müll, da es nicht den optischen Vorstellungen der Supermärkte entspricht. Und falls ihr Lust habt und es schmeckt einfach genauso gut, dann schaut doch mal unter rübenretter.de oder auch auf etepetete-bio. Alle Websites verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Und auch wenn ihr nicht aus Frankfurt kommt, dann gibt es sicherlich die Möglichkeit in eurer Nähe auch diese Gemüsekisten, die oftmals im Abo kommen, bei euch zu buchen. Und jetzt wollen wir nochmal für euch zusammenfassen, worüber wir in dieser Folge alles so gesprochen haben. Also hier sind unsere Take-Home-Messages.
Wenn ihr eine Möglichkeit dazu habt, dann baut Obst und Gemüse selber an. Am nachhaltigsten ist die Aufzucht, wenn ihr die Pflanzen selbst aus Samen heranzieht.
Verwendet für eure Pflanzen möglichst samenfeste Sorten. So könnt ihr die Samen immer wieder für die nächste Generation der Pflanzen verwenden.
Achtet beim Pflanzenkauf auf torffreie Erde. Wenn ihr Erde für den Garten braucht, ist Komposterde besonders nachhaltig.
Bei Pflanzen, egal ob für die Wohnung oder für draußen, könnt ihr auf Biosiegel wie Bioland, Naturland, Demeter oder MPS achten.
Macht euren Garten auch für alle möglichen Tiere attraktiv, zum Beispiel indem ihr Blühwiesen für Bienen aussät, Vogelhäuser aufhängt oder ein Insektenhotel aufstellt.
Wenn ihr selbst keine Anbauflächen habt, dann schaut doch mal, ob es in eurer Nähe eine Solawi gibt, wo ihr mitmachen und Ernteanteile bekommen könnt.
Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, Gemüsekisten aus regionaler und ökologischer Landwirtschaft zu bestellen. So unterstützt ihr nachhaltige Landwirtschaft, ohne sie selbst betreiben zu müssen und bekommt saisonale Produkte direkt zu euch nach Hause geliefert. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserer Folge heute zu Solawi und nachhaltiger Landwirtschaft. Schön, dass ihr dabei wart. Viele Links und weitere Informationen findet ihr auch in unseren Shownotes. Da könnt ihr euch über die Solawi in Frankfurt am Main nochmal weiter informieren. Aber ihr findet da auch die interaktive Karte für alle Solawis in Deutschland und zum Beispiel auch eine Liste vom NABU, welche Pflanzen besonders insektenfreundlich sind und vieles mehr. Da könnt ihr euch wirklich ganz ausführlich einlesen. Ansonsten könnt ihr euch auch auf die nächste Folge freuen. Da haben wir uns nämlich mit Pia von Zero Waste Frankfurt getroffen und unterhalten uns darüber, wie wir unseren Müll reduzieren können. Also hört wieder rein, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.